ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
MDR Kultur. Herzlich willkommen hier an unserem Bücherwagen. Ich freue mich, dass ich sprechen kann mit Judith Burger. Und um es gleich mal transparent zu machen, wir beide sind Kolleginnen bei MDR Kultur. Judith macht unter anderem Features, aber im Gegensatz zu mir schreibt sie auch ziemlich erfolgreich Kinderbücher seit ungefähr 8 Jahren. Und heute wollen wir reden über ihr neues Buch, ein Jugendbuch, Nachrichten aus dem Inneren der Katze. Hallo, liebe Judith.
Hallo.
In diesem Buch treffen wir Silvi. Sie wohnt in Grellrode und ist 17 Jahre alt und möchte eigentlich die Stadt so am liebsten sofort verlassen, weil sie die nicht besonders spannend findet. Was würdest du sagen, was ist Silvi für eine?
Silvi ist erstmal, damit man sich so ein Bild macht, sie hat schwarze, kurze Haare, ganz glatte, die immer so am Kinn so ein bisschen hin und her schaukeln. Und sie ist recht munter, würde ich sagen, und aber eigentlich eben sehr, leider sehr gelangweilt von ihrer Heimatstadt. Sie sagt immer, das Kaff Grellrode, das furchtbare Grellrode, wo nichts los ist, und sie würde eigentlich am liebsten das Abitur schmeißen und einfach nur abhauen. Nur leider fehlt das Geld.
Und da jobbt sie, um Geld zu bekommen, in einem Museum, wo dann auf einmal eines Morgens ein Bild verschwunden ist. Und das ist relativ merkwürdig, wie darauf reagiert wird. Denn der Museumsdirektor ist jetzt nicht total, also er ist schon schockiert, aber es ist nicht so, dass er sofort die Polizei anruft. Und das Bild heißt so wie der Titel. Was hat es denn mit diesem Bild auf sich?
Also erstmal findet Silvi natürlich das Kunstmuseum auch total langweilig, weil da würde sie auch freiwillig gar nicht reingehen. Aber es gibt eben dieses eine einzige Bild, was sie total flasht. Und zwar ist das, sieht man da gar nichts drauf. Also es gibt keine Gegenstände, keine Personen. Es ist eigentlich nur Farbe. Und sie versucht so für sich das Bild zu beschreiben und sagt an einer Stelle, das Bild, als würde man sich da drinnen ausstrecken können. So. Ich habe so im Hinterkopf, hatte ich immer so ein bisschen so ein Mark Roscoe-Gebilde, so eine Farbfläche vor im Kopf. Und ich habe es mir ja auch ausgedacht, das gibt es natürlich nicht. Und der Titel des Bildes, Nachrichten aus dem Inneren der Katze, den habe ich tatsächlich aufgrund meiner Katze gefunden. Also es ist ja auch am Anfang eine Widmung für meinen Kater drin, der jetzt inzwischen leider gestorben ist nach Beendigung des Buches. Und der lag beim Schreiben halt immer ganz oft neben mir im Bett. Und wenn ich nicht weiter wusste, dann habe ich ihn immer so angeguckt. Und Freddy hat immer das gemacht, was Katzen machen. So, hat gegähnt oder hat mal aufgestoßen. Und bei Katzen ist es ja so, man weiß einfach nicht, was denkt sie, was macht sie als nächstes. Und da dieses Bild ja, es geht ja auch immer darum, dass Kunst so rätselhaft ein Geheimnis ist, habe ich mir gedacht, das könnte einfach so heißen, das Bild.
Das fand ich, ich musste bei dem Titel auch erstmal ein bisschen schmunzeln, weil ich habe auch 2 Katzen. Und was die manchmal so aus ihrem Inneren rausholen, das ist jetzt nicht so appetitlich. Aber du verbindest damit was anderes.
Genau, ja, es geht einfach um die ganzen Geheimnisse, die Silvi plötzlich entdeckt und aufdeckt. Also es gibt Geheimnisse in der Kunst, plötzlich gibt es riesige Familiengeheimnisse. Und natürlich geht es auch immer darum, dass Kunst ein Geheimnis ist.
Darüber reden wir später noch. Jetzt würde ich noch mal fragen, Silvi wohnt ja in Grellrode, darüber haben wir schon gesprochen. Und das ist, du sagst ja auch, es ist, sie empfindet das als ein ziemliches Kaff. Hattest du da einen speziellen Ort im Kopf oder hast du dir den einfach so ausgedacht?
Genau, ich mache das ja total gerne, auch in anderen Büchern, dass ich mir Orte wirklich ausdenke. Also Grellrode gibt es nicht und es ist übrigens auch gar nicht so leicht, sich Städtenamen auszudenken, die es nicht gibt. Also man denkt sich die absurdesten Namen aus, dann googelt man, gibt es. Und Grellrode gibt es nicht, von daher ist es also total erfunden. Und es gibt ja auch eine Burg in Grellrode, und da hatte ich so ein bisschen die Burg in Leisnig manchmal so vor Augen, weil es da auch so hoch geht, so der Aufstieg. Und beim Kunstmuseum hatte ich auch so ein kleines Museum in so einem kleinen, jetzt komme ich gerade gar nicht auf den Namen von dem Nest. Also man hat schon immer so ein paar Bilder im Kopf, aber Grellrode ist komplett ausgedacht.
Und das ist ja so klein, dass man da ständig auch Leute wieder trifft.
Ja. Ständig, genau. Silvi will eigentlich mal dort sein, wo sie niemanden kennt, wo es anders riecht, wo die Leute anders sprechen. Und dann geht sie auf der Straße, dann kommt ihr Kinderarzt und sagt so blöde Sachen, so wie, du bist ja schon eine richtige Dame geworden. Und sie wie so, oh Gott, nein und so. Und sie ist einfach total angenervt. Ja.
Sie ist genervt, das ändert sich aber, als eine Figur in die Stadt kommt, den sie eigentlich von vornherein irgendwie toll findet. Und der findet sie auch ziemlich toll. Und das ist Paul. Und da merkt man gleich, da ist sowas zwischen den beiden. Die sind irgendwie beide, passen die total gut zusammen. Warum ist der Paul so toll?
Weil er wunderschön ist erstmal. Also Paul lernt sie ja auf der Burg kennen, weil sie hat dann, sie wird ja im Kunstmuseum wird sie ja rausgeschmissen von Herrn Brunse, weil dieses Bild halt weg ist, obwohl sie dafür ja gar nichts kann. Und dann findet sie einen neuen Job auf der Burg. Da muss sie Hagebuttenpunsch verkaufen, schön kostümiert mit Häubchen und so. Und Paul ist als Ritter verkleidet auf der Burg und hat den Job, die Touristen zu erschrecken, weil die das toll finden. Und die erste Begegnung, wenn er seinen Helm abnimmt und ein sonnenumkränzte blonde Locken sich zeigen und Paul, also sie ist sofort hin und weg. Und Paul ist halt auch jemand, der einfach Dinge sagt, die sonst niemand sagt. Also er spricht ganz klug daher und Sylvie ist völlig hin und weg von Paul.
Sylvie hat auch eine Tante, die nicht ihre wirkliche Tante ist, aber sie nennt sie Tante Käthe. Und sie nennt sie einfach so, weil sie sie immer schon so genannt hat. Also schon als kleines Mädchen hat sie Tante gesagt und das ist einfach dabei geblieben. Und diese Tante, die ist so ein bisschen verschroben, würde ich sagen. Also wenn die jetzt hier mit uns sitzen würde, würde die vielleicht sowas sagen wie Judith Burger hat ihr Mikrofon in der Hand und schaut erwartungsvoll, was sie gefragt wird. Also warum macht sie sowas, diese Over Voice.
Ja, sie macht immer die Overvoice für Sylvie, weil sie der Meinung ist, Sylvie würde sich dann besser benehmen können, wenn jemand immer kommentiert, was sie gerade macht. Und ich glaube, wenn Tante Käthe jetzt hier sitzen würde, würde sie sagen, sind wir bald fertig. So ist Tante Käthe. Ja, sie ist eine sehr spezielle Person und sie ist ja auch Künstlerin.
Genau, das wollte ich schon fragen. Sie macht eine ganz spezielle Art von Kunst. Also sie malt ja nicht einfach mit Farben, sondern sie spannt Strick oder Fäden über Bilder. Also es ist eine ganz spezielle Technik. Wie bist du denn darauf gekommen?
Genau, also Käthe macht so immer eigentlich so die gleiche Sorte Bild. Sie malt immer so Gitter. Gitter, also aus Strichen, also entlang, der Faden ist über das Blatt gespannt und daran zieht sie immer so einen Strich und dann macht sie den nächsten und dann hat sie manchmal farbige Untergründe, aber es sind irgendwie immer dieselben Raster, Gitterbilder. Und die Tante Käthe ist natürlich auch ausgedacht, aber diese Malweise habe ich mir geliehen von einer Malerin, die es wirklich gegeben hat, die ist 2005, glaube ich, gestorben. Agnes Martin hieß die, aus Amerika und die hat genau diese Gitterbilder gemalt. Und ich finde die sehr schön und ich verehre die irgendwie. Und Agnes Martin hat halt gesagt, weil sie hat auch so ein paar Texte geschrieben, sie kann das immer nicht verstehen, bei Musik reicht es den Leuten, wenn man einfach sagt, ich mag die Musik, weil die macht mich traurig oder die macht mich fröhlich und niemand würde auf die Idee kommen, diese Musik erklären zu wollen. Und bei Kunst ist es aber immer so, also wenn dann abstrakte Kunst irgendwo hängt, dann wollen die Leute das immer erklärt haben. Was soll denn das sein? Verstehe ich nicht und so. Und für Agnes Martin ist halt ihre Gitterbilder sind halt ihr Ausdruck von Gefühlen, weil sie auch sagt, dass wir selber ja auch manchmal Gefühle haben, die wir auch nicht erklären können und nicht wissen, woher die jetzt kommen. Und das fand ich irgendwie ganz schön und fand das irgendwie passend und da habe ich mir die Malweise ausgeliehen.
Hast du die mal im Museum gesehen, die Bilder?
Ja, ich habe die tatsächlich vor ein paar Jahren, ich kannte die vorher auch nicht, waren wir mal in Venedig und da gibt es ja so ein kleines Guggenheim-Museum und ich habe mich lange Zeit auch so ein bisschen schwer getan mit zeitgenössischer, abstrakter Kunst und dann stehe ich da und dann ist so ein kleines Blatt, weißes Blatt und auf diesem Blatt sind einfach mit Bleistift Striche und also wie ein Heft eigentlich, wie so eine Seite aus einem Heft und dann stand daneben, das Bild heißt Rose. Und dann habe ich gedacht, oh, schon klar, das ist doch keine Rose. Und bin weitergegangen. Und dann hat es mich aber nicht losgelassen. Dann bin ich nochmal zurück und habe gedacht, ja, doch. Also irgendwie dieses Zarte, dieses Regelmäßige. Und da hat es mich irgendwie gepackt. Und dann habe ich mir ein Bildband gekauft und seitdem bin ich Fan.
Das merkt man auf alle Fälle. Bei der Tante Käthe habe ich mich gefragt, kann die denn überhaupt davon leben? Die wurschtelt da immer in ihrem Atelier so ein bisschen mit den Fäden rum.
Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht, weil sie wird ja auch nicht ausgestellt bei Herrn Brunse, weswegen Sylvie denkt, dass sie deswegen miteinander nicht reden, weil Tante Käthe und Herr Jürgen Brunse, der Museumsdirektor, sind nämlich auch irgendwie so ein bisschen verfeindet. Und alles weiß, also es ist wieder so ein Geheimnis. Sylvie weiß nicht so richtig, warum die nicht miteinander sprechen. Aber Tante Käthe ist, denke ich, auch schon in Rente und hat sich sicherlich mit anderen Jobs über Wasser gehalten.
Dann lernen wir doch jetzt mal Tante Käthe und auch Sylvie und ihre Eltern kennen. Sie alle treffen sich zu einem gemeinsamen Abendessen bei Tante Käthe. Und ja, es geht um so ein paar unangenehme Themen und es geht um Geheimnisse.
Genau, angefangen hat es schon mal, dass die Mama von Sylvie gesagt hat, sie geht heute Abend zum Abendessen zu Tante Käthe und Papa und Sylvie, wieso, da kommen wir doch mit. Und dann wird irgendwie klar, dass die Mama eigentlich alleine dorthin gehen wollte, was auch schon mal komisch ist. Was will sie denn alleine? Will sie irgendwas besprechen mit Tante Käthe? Also alles ist irgendwie rätselhaft. Und Sylvie hat an dem Tag den Paul kennengelernt und ist sozusagen eigentlich sowieso im siebten Himmel. Ich gehe ans Fenster, während die anderen hinter meinem Rücken mit Kohlrouladen, Kartoffeln und Geschirr hantieren. Weil es draußen dunkel ist, sehe ich nur mein Gesicht, das sich in der Scheibe spiegelt. Ich trete näher ran, sehe Augen, Nase, Mund. Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich. Ich summe das Hagebuttenlied von ihrem Hagebuttenpunsch. Tante Käthes Gesicht erscheint hinter mir in der Scheibe. Sie gähnt und überhaupt sieht sie total müde aus. »Wieso summst du ausgerechnet dieses Lied?«, fragt Tante Käthe. »Weiß nicht«, sag ich, »muss mir gerade eingefallen sein.« »Vergiss es«, sagt Tante Käthe, »du glaubst doch nicht etwa an einen Zufall. Der Zufall ist was für Dumme.« Ich schüttle lachend den Kopf. »Was du immer so sagst.« Tante Käthe legt ihren Arm um mich. »Du, gestern habe ich übrigens noch gesehen, dass der Brunse bei dir geklingelt hat.« An ihrem Arm spüre ich, wie Tante Käthe anfängt zu vibrieren. Sie lacht etwas zu laut. Der bei mir? Quatsch. Doch, ich hab's gesehen. Du irrst dich. Das war Zufall. Der wollte vielleicht zu jemand anderem aus dem Haus. Käthe eilt eilig zum Herd. Ich fühle mich blöd. Ich denke, Zufall ist was für Dumme. Was du immer so machst, ertönt es aus der anderen Ecke. Papa steht kopfschüttelnd vor der Tür zu Tante Käthes Atelier. Er betrachtet die kreuz und quer gespannten Fäden im Türrahmen. Heute ist sogar die Tür hinter den Fäden geschlossen, also doppelt gesichert. Also muss man vielleicht noch erklären, Tante Käthe spannt immer in den Türrahmen so Fäden. Und wenn man das nicht weiß, rennt man dann da durch und dann sind die Fäden verrutscht oder gerissen. Und dann weiß Tante Käthe, dass sich jemand Zugang zu ihrem Atelier geschafft hat. Da darf nämlich eigentlich keiner rein. »Wieso baust du dir ein Gefängnis, Tante Käthe?«, fragt Papa. »Davon verstehst du nichts«, antwortet Tante Käthe schnarrend. »Ich muss an das Verlies denken, wo mich Paul heute hineinstecken wollte, um die Touristen zu belustigen.« »Paul, schade, dass wir das nicht durchgezogen haben. Paul, aber morgen, Paul, morgen machen wir das. Ich kann es kaum erwarten. Paul, Paul, Paul.« »Du kannst das nicht sehen«, spricht Tante Käthe weiter. »Das, was du als Gefängnis bezeichnest, da drin habe ich mir meine Leichtigkeit eingefangen. Die brauche ich zum Leben«, bellt sie zu Papa. »Ich kann sie spüren, wenn ich das Zimmer betrete. Und sag mir mal, wo ist deine Leichtigkeit?« Papa dreht sich lächelnd um. »Meine Frau ist meine Leichtigkeit.« Ich muss lächeln. Mama lächelt auch. Ihre Brille ist vom Kohlrouladendampf beschlagen. Sie hat sich mit der Abendbrotsituation inzwischen abgefunden. Ich trete zu Papa und schaue mir die Tür genauer an. Heute sind wirklich noch mehr Fäden gespannt. Jetzt kommt man wirklich nicht hinein, ohne sich zu verraten. Als ob Tante Käthe uns nachdrücklich davon abhalten will, ihr Atelier zu betreten. »Zeigst du uns, woran du gerade arbeitest?«, frage ich. »Nein«, sagt Tante Käthe. Ihr Ton verrät, dass sie nichts mehr dazu sagen will. »Nicht mal nur ein Blick?« Ich hangle mit meiner Hand durch die Fäden zur Türklinke. Ich gehe auch nicht rein, nur einen Blick von der Tür aus. Nein, Tante Käthes Stimme ist laut. Heute nicht. Automatisch gehen Papa und ich einen Schritt zurück. Vielleicht hat sie eine Schaffenskrise, flüstert Papa mir zu. Ich beobachte Tante Käthe. Was hat sie heute nur? Alle haben heute irgendwas. Na gut, ich im Grunde ja auch. Ich habe Paul. Tante Käthe schlurft an ihre Kommode und tut so, als würde sie dort etwas ordnen. Ich kann sehen, genau, dass sie mit einem Auge zu mir schielt. Eine kleine Unruhe hockt ihr im Nacken. Erst als ich mich wieder ein paar Schritte von der Tür zum Atelier entferne, wird sie ruhiger. Ist ja schon gut, Tante Käthe. An den Tisch mit euch, sagt Mama. Und dann reden wir über den Schnee. Dass es früher mehr Schnee gab und wie schön das war. Dieses Früher spielt für alle Menschen, die älter als ich sind, wirklich eine wichtige Rolle. Der blöde Brunse sagt ja auch immer Dinge wie, früher haben wir das anders gemacht. Früher und wir. Was für eine Kombination. Aber wann genau dieses Früher war, ist immer nicht so richtig klar. Mein Blick fällt auf Tante Käthes Wanduhr. Wir reden jetzt schon 15 Minuten über das Wetter. Wann lernt man sowas? Ich bohre eine Höhle in einer meiner Kartoffeln und rufe mir das Bild vom Ritter des Tages in mein Gedächtnis, was er jetzt wohl gerade macht. Du isst ja gar nichts, sagt Mama. Kein Hunger. Wieso redet ihr nicht über das verschwundene Bild? Mama verschluckt sich und muss husten. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Na, weil es ungeheuerlich ist. Ein Bild wird geklaut und niemand redet darüber. Mama guckt zu Tante Käthe. Ja, ja, hast ja recht, sagt Mama. Wenn es wieder da ist, können wir drüber reden, sagt Tante Käthe. Jetzt gibt es nichts zu reden. Ja, schade, dass der Schnee wieder so schnell geschmolzen ist. Was? Fragt Papa schnell. Ach, sind wir mit dem Wetterthema immer noch nicht zu Ende? Ich gucke zu Mama, die hebt verlegen ihr Weinglas und prostet mir zu. Wann wart ihr eigentlich das letzte Mal im Museum? Ist schon länger her, oder? Tante Käthe schließt die Augen. Okay, sie ist jetzt also nicht mehr bei uns am Tisch. Sie will partout nicht über das Bild reden. Ach, da waren wir früher öfter, nicht wahr, Martin? Papa denkt angestrengt nach. Wann war denn früher, bohre ich weiter. War das das früher, als es auch mehr Schnee gab? Oder das früher, als es noch keine Bananen zu kaufen gab? Mama stöhnt. Papa muss jetzt lachen. Und dann reden sie über das Krankenhaus. Und darüber, dass alles immer teurer wird. Und darüber, dass es hoffentlich bald Frühling wird. Ha, da ist es wieder, das Wetter. Die haben ihr Wetter und ich hab Paul. Tante Käthe, die irgendwann die Augen wieder geöffnet hat und an unseren Tisch zurückgekehrt ist, beugt sich zu mir und murmelt, ich sehe etwas in deinem Gesicht. Ich tue so, als wüsste ich nicht, was sie meint. Beim Abschied drückt sie mich ganz doll, viel fester als sonst. Zum Glück hast du neue Arbeit. Das Kapitel Brunse und Museum ist jetzt abgeschlossen, murmelt sie in mein Ohr. Das mit dem Bild klärt sich. Ein bisschen klingt das wie ein Befehl, aber irgendwie hat sie ja recht. Das Kapitel kann ich abhaken. Auf dem Heimweg hänkelt sich Mama bei mir ein, Papa gähnt, herzzerreißend. Die Nacht ist sternenklar und eiskalt. Papa pupst laut. Der Pups hallt laut in der dunklen Straße, wird von Wand zu Wand geschleudert. Martin, sagt Mama vorwurfsvoll. Das kommt vom Kohl, sagt Papa entschuldigend. Unsere Schritte hallen in den Nachthimmel. Wo Paul wohl wohnt, vielleicht in dieser Straße oder in der da hinten oder vielleicht sogar in unserer.
Vielen Dank. Wir haben gehört, dass dieses Früher für die Erwachsenen wahnsinnig wichtig ist, für Silvi aber eher nervig. Warum ist denn dieses Früher so wichtig?
Na, erstmal ist für Silvi ja vor allen Dingen die Zukunft wichtig, ja? Also für Silvi, die will halt einfach nur weg. Das ist alles, woran sie denkt. Und die anderen denken immer an das Früher. Und Silvi halt begreift halt noch nicht, dass dieses Früher irgendwie mit der Zukunft zu tun hat. Das hängt ja alles zusammen. Und das Früher ist natürlich wichtig wegen der ganzen Geheimnisse, die sich dann so nach und nach auftun. Also weil dieses Bild taucht natürlich irgendwann wieder auf. Und wie dieses Bild und warum es aus diesem Museum geklaut wurde und was Tante Käthe damit zu tun hat und wie Paul da auch noch mit drin hängt, das sind halt alles Sachen, die mit Geheimnissen zu tun haben, die sich alle vor langer Zeit abgespielt haben. Und es geht dabei natürlich auch ganz viel um Liebe, um unerfüllte Liebe und verlorene Liebe. Ja.
Das wollen wir jetzt noch nicht verraten natürlich, weil dann können Sie alle das Buch erstmal lesen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Silvis Mutter wirft ja ihrer Tochter auch häufiger mal vor, dass sie die Dinge nicht sieht, die vor ihren Augen sind. Ja. Wie kann man denn das lernen oder wie lernt Silvi das?
Ja, wie lernt man das? Naja, man muss neugierig sein. Also man muss sich irgendwie zur Neugier erziehen, zweimal hingucken, nochmal nachfragen. Vielleicht eben nicht immer an dem Kunstmuseum vorbeilaufen, sondern einfach mal reingehen, auch wenn es sich dann doch nicht als so toll entpuppt, aber vorher weiß man es ja nicht. Und ganz wichtig natürlich auch, nicht immer nur aufs Handy gucken. Ich gucke auch gerne aufs Handy, aber manchmal ist es ganz gut, mal wieder aufzuschauen und mal richtig hinzugucken.
Und in dem Buch sprichst du ja auch so eher beiläufig, aber du sprichst auch das Thema Queerness an, wo ich gedacht habe, hast du das von vornherein im Blick gehabt oder also wolltest du das gerne einfach mal mit drin haben oder hat sich das dann so ergeben beim Schreiben?
Naja, das hat sich so ergeben, weil es ja natürlich mit diesem einen Liebesgeheimnis zusammenhängt. Da geht es auch um Tante Käthe, eben auch eine queere Liebesgeschichte, von der Silvi auch nie geahnt hat, weil sie das eben alles nicht wusste. Sie hat eben, wenn die Alten immer von ihrem Früher reden, hat sie es irgendwie verpasst, mal nachzufragen, was da eigentlich alles los war. Und so wird sie jetzt damit halt überrannt. Und es gibt ja auch noch eine zweite queere Geschichte mit ihrer Freundin Vicky, genau, die sich dann nämlich in Leonora verliebt, die vorher ein Leo war. Und das wird auch eigentlich so nebenbei erzählt, ja. Und genau, und da ist, merkt aber Silvi auch, da hat sie hat sich auch nicht genug um ihre Freundin Vicky gekümmert, obwohl Vicky eigentlich auch immer für sie da ist und gar nicht gecheckt, was bei Vicky eigentlich gerade los ist, dass sie sich auch verliebt hat und deswegen auch Ärger mit ihren Eltern hat und weil die Eltern auch nicht richtig hingucken eigentlich, worum es eigentlich geht.
Auch die Eltern müssen mal weniger aufs Handy gucken vielleicht.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast schon erzählt, der Brunse, das ist ja eher so ein ziemlich unangenehmer Typ oder zumindest mag Silvi den nicht besonders. Aber auch der entpuppt sich irgendwann als gar nicht so blöd.
Genau, das ist ja das Ding, dass also Jürgen Brunse, aber wird auch eingeführt, dass man den wirklich auch erstmal nicht leiden kann. Und was sich dann alles entspinnt und was herauskommt, muss Silvi erkennen, dass Jürgen Brunse auch mal jung war und als junger Mann wahrscheinlich auch ein ziemlich toller Typ gewesen sein muss, was sie sich jetzt halt nicht vorstellen kann. Aber so ist das eben.
Und ich habe ja schon erzählt, dass du schon mehrere Kinderbücher geschrieben hast. Gertrude grenzenlos, das wurde sogar als Theaterstück verarbeitet. Roberta verliebt und noch so einige andere. Und Nachrichten aus dem Innern der Katze ist jetzt dein erster Jugendroman. Wie bist du denn darauf gekommen, jetzt mal für etwas ältere Kinder, Heranwachsende zu schreiben?
Genau, meine anderen Bücher, die sind eigentlich so für das Publikum 10 bis 12, sag ich mal. Und letztes Jahr habe ich sogar ein Buch gehabt, das war ab sieben Jahre für ganz Kleine. Und dann hatte ich mir überlegt, weil ich konnte es mir immer nie vorstellen, dass ich für ältere Jugendliche vielleicht was schreiben könnte, wobei das ja auch ab 14 freigegeben ist. Ich wollte vor allen Dingen natürlich wollte ich halt eine richtige Liebesgeschichte mit reinpacken, also wo auch richtig geknutscht wird und so. Und das wird's ja auch in dem Buch. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Und es hat mir auch wirklich, war wirklich eins der Bücher, was mir am meisten Spaß gemacht hat beim Schreiben, weil ich selber auch nie richtig genau wusste, wo ich eigentlich rauskomme und habe mich von den Geschehnissen auch selber ein bisschen überraschen lassen.
Silvi hat auf alle Fälle Schmetterlinge im Bauch. Also das kann, so viel kann ich verraten. Hast du schon das nächste Projekt im Kopf?
Das hat man ja immer. Darüber darf man aber eigentlich nicht reden. Aber ich habe auch gerade so ein bisschen selber so eine kleine Schaffenskrise, wie Tante Käthe, was Papa da ja mutmaßt. Aber ich habe zwei Projekte am Wickel und eins für wieder Ältere und eins für ganz Kleine. Also ganz oben, ganz unten.
Dann sind wir gespannt. Jetzt bedanke ich mich erstmal dafür, dass du heute hier warst, dass wir über Nachrichten aus dem Innern der Katze reden konnten. Erschienen ist das Buch im Gerstenberg Verlag und du kannst doch sagen.
Und man kann es kaufen auch hier, da, bei der Frau mit dem blauen Hemd, wer möchte.
Genau, und das macht viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank, Judith, dass Dankeschön. Du heute da warst.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.